Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista.
Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
Andreas, wir sehen einen DAX, der immer stark in die Woche startet, dann wieder kräftig nachlässt und am Ende des Tages oder besser gesagt am Ende der Woche mit einem leichten Plus nach Hause geht. So gesehen ja ganz gut. In den USA ein ähnliches Bild, mal hopp, mal top. Fehlen den Märkten jetzt nach der Berichtssaison frische Impulse?
Ja, so ein bisschen kann man sagen, die Märkte springen momentan als Tiger und landen als Bettvorleger, wenn man es vielleicht sinnbildlich mal betrachten will. Du hast vollkommen recht, so ein bisschen geht der Dampf einfach raus. Wir haben ja auch eine extrem gute Performance, kann man ruhig sagen, an den Aktienmärkten gesehen, insbesondere beim DAX haben wir ja doch neue Kursrekorde. Wir befinden uns auch auf einem Kursrekordniveau. Wir sind ja weiter bei 15.500 Punkten, also gar nicht so weit weg, um hier nach wie vor auch nochmal nachlegen zu können. Aber dafür braucht es eben mehr. Dafür braucht es eben zum Beispiel Unternehmenszahlen, die entsprechend gut sind, oder Fundamentalzahlen, die einfach genau das widerspiegeln, dass man eben hier auch weiter von steigenden Kursen ausgehen kann. Und die werden wohl jetzt tatsächlich erstmal in den kommenden Wochen nicht ausreichen bzw. ausbleiben, sodass ich tatsächlich vermute, dass wir hier ein schönes, weites, ausgedehntes Sommerloch sehen werden, sodass hier sozusagen die Trading-Aktivitäten tendenziell bzw. die Handelsaktivitäten tendenziell zurückgehen werden. Oder was denkst du?
Bei mir springen gerade Bilder wie wild durch den Kopf. Der Tiger, der zum Bettvorleger wird, und dann fällt der Bettvorleger noch ins Sommerloch. Also sehr schön, kann jeder nachvollziehen, vielleicht hat jetzt jeder auch die gleichen Bilder im Kopf. Ja, ich glaube, es ist so gut wie alles eingepreist und jetzt ist die Frage, was kommt noch obendrauf, um noch höhere Kurse zu rechtfertigen. Wenn man sieht, wir haben ja in der Berichtssaison wirklich eine gute Berichtssaison gesehen. Es war ja jetzt nicht so, dass man sagen könnte, wow, Corona hat jetzt allen wirklich diesen kompletten Strich durch die Rechnung gemacht, sondern die, von denen man es erwartet hat, die haben geliefert und geliefert und geliefert. Salesforce ist ja auch so ein Beispiel dafür. Da sprechen wir gleich noch in Teil 2 drüber. Aber das ist, glaube ich, alles in den Kursen schon drin. Und jetzt ist halt die Frage, mit welcher Fantasie, mit welchen Impulsen rechtfertige ich noch höhere Kurse? Das ist, glaube ich, schwierig. Wenn wir gute Vorgaben aus den USA sehen, dann zieht der DAX da ja auch mit, aber verliert dann relativ schnell wieder die Puste. Wenn wir uns die letzten 3 Wochen so angucken, sind wir ja immer kräftig und gut in die neue Woche gestartet. Mal montags schon Allzeithoch oder dienstags. Dann Mittwoch, Donnerstag war dann immer eher Flaute angesagt. Da sind wir sogar in den letzten 2 Wochen nochmal unter 15.000 abgetaucht. Und zum Wochenende hin, der Freitag, da wird dann wieder gekauft. Und so geht der DAX dann auf Wochensicht immer noch mit einem kleinen Plus aus dem Handel. Und das sehen wir jetzt schon seit 3-4 Wochen, diese Entwicklung. Ich meine, unterm Strich kann ich damit leben, wenn wir immer jede Woche ein minimales Plus haben und man sich an die Schwankungen gewöhnt. Aber wir sehen ja auch, bei vielen Werten kommen solche Sachen gar nicht mehr so richtig an. Vielleicht sehen wir jetzt auch wieder, sag ich mal, eine Korrektur innerhalb des DAXes. Wenn man sich das anguckt, die Autowerte schwächeln wieder zuletzt. Zu Wochenbeginn sind sie mit nach oben geschwommen, dann sind sie wieder etwas schwächer geworden. Jetzt heute, wenn wir uns den DAX angucken, Siemens wird wieder gekauft, nachdem es ordentlich nach unten ging. BASF und Covestro sind wieder bei den Gewinnern ganz vorne. Also da haben einige Kasse gemacht. Erstmal bei den Pharma- und Chemiewerten und sind dann in die Autowerte gewechselt. Und so treibt sich das immer hin und her. Und unterm Strich steht ein Mini-Plus. Aber so, dass der gesamte Markt oder die gesamten Aktien nach oben ziehen, das sehen wir nicht. Und ich glaube, dafür fehlen auch die Impulse. Wirklich, wo man jetzt sagen kann, das ist wirklich jetzt was neue Fantasie erweckt. Und wir haben es in Teil 3, habe ich noch Sachen, wo man es auch eigentlich ganz schön sehen kann mit der Autobauer-Aktien. Also insgesamt fehlen mir auch ein wenig die Impulse und man sieht, dass bei den Aktien, wo wirklich extrem viel eingepreist ist oder eben auch war, kann ich aber auch vorwegnehmen, du hast die Shop-Apotheke nachher auch noch mit dabei, wo wir auch so ein ähnliches Beispiel haben, glaube ich, dass den Anlegern da die Fantasie fehlt. Das geht dann eine Zeit lang gut, wo man sagt, okay, vielleicht kommt da ja noch was, vielleicht kommt da noch was. Und wenn dann nichts kommt, sehen wir eben eine Korrektur innerhalb dieser Werte. Und ich glaube, das wird uns jetzt über die Sommermonate weiter begleiten. Und was noch hinzukommt, wenn wir uns darauf jetzt konzentrieren, wie es weitergeht, muss man auch fragen, wenn man sich jetzt das Verhalten der EZB anguckt, da muss man sagen, vom Wording, was man jetzt so von einigen hört, könnte man auch jetzt davon ausgehen, dass die anfangen, die Märkte auf den Rückgang der Anleihenkäufe einzustimmen.
Ja, wobei man hier auch genauer reingucken muss in die Protokolle. Wir haben natürlich wieder die klassischen Vertreter, die ja schon seit einigen Jahren fordern, dass die expansive Geldpolitik jetzt langsam ein Ende finden sollte und dass man hier wieder sozusagen mal drüber nachdenken kann, die ganzen Gelder wieder aus den Märkten zurückzuholen beziehungsweise erstmal auch die weitere Liquiditätszuführung zu stoppen. Das ist nicht neu, das ist ein Phänomen, wie gesagt, schon seit mehreren Jahren, dass da eben einige Vertreter natürlich auch aus dem deutschen Bereich dann eben zu finden sind. Aber wir haben eben auch sehr viele Vertreter, die eben sagen, nö, wir kommen mit der Situation ganz gut klar, wir brauchen weiterhin diese Liquidität und die kommen natürlich genau aus den Weichwährungs- oder weicheren Ländern in Europa, sprich aus Italien, Spanien und Portugal, die natürlich dann sagen, wir sind mit der Politik von der EZB soweit ganz zufrieden, wir können uns vorstellen, dass wir dieses ganze Programm, das PEPP-Programm weiterhin laufen lassen und können damit ganz gut umgehen. Also von daher, die Situation bei der EZB, die ist sicherlich noch nicht ganz so sehr darauf eingestimmt, dass man hier tatsächlich schon an ein Ende beziehungsweise dann sogar einem Rückgang bei den Anleihekäufen, Kaufprogrammen sehen kann. Das sieht ja in Amerika bei der US-Fed ja tatsächlich ganz anders aus. Hier kann man tatsächlich davon ausgehen, dass wir noch in 2021 tatsächlich auch Fakten sehen könnten. Also von daher bei der EZB würde ich eher sagen, einstimmen dieses Jahr 2021, vielleicht sogar auch noch nicht 2022 bei der US-Fed. Auf jeden Fall, da wird das Thema sicherlich auf jeden Fall gekocht. Oder ist dir irgendwas aufgefallen, wo man darauf deuten oder hin Rückschlüsse ziehen könnte, dass die EZB jetzt auch schon anfängt zu stoppen, Markus?
Ja, nicht anfängt zu stoppen, aber so langsam, ja, wie du schon sagtest, es sind halt immer die Länder, denen es finanziell nicht so gut geht, die eigentlich ja möchten, dass sie ja, vielleicht bis an dein oder mein Lebensende die EZB-Anleihenkäufe tätigt. Wir hatten jetzt die EZB-Direktorin Isabel Schnabel, die jetzt auch sich mal wieder geäußert hat, nach Janet Yellen, die das böse Wort Zinserhöhung in den Mund genommen hat. Jetzt wieder eine Dame, die auch sagt, wir haben die begründete Zuversicht, dass wir einen Wendepunkt erreicht haben. Das ist so der erste Testballon, der direkt dann nochmal, wie du auch schon sagtest, eingeschränkt wird mit dem Satz, aber die Zeit ist noch nicht reif für eine Beendigung der Konjunkturhilfen. Also ja, klar, wie du schon sagst, die EZB wird sich mit Sicherheit nicht vor der Fed irgendwie drehen oder das Anleihenkaufprogramm einstellen. Wir kennen diese Entwicklung. Aber wenn man mal in die Vergangenheit guckt und wenn man auch in die Finanzkrise guckt, wo auch die Fed die Zügel schneller angezogen hat als hier die EZB, muss man sagen, dass das eigentlich vorteilhaft war, wenn man sich die ganze Entwicklung anguckt und dass die EZB damals was verschlafen hat, weil man ja dann immer weniger Waffen und Munition zur Verfügung hat. Man kann das ja auch nicht ewig weiterführen. Deswegen glaube ich, dass die EZB trotzdem gut beraten wäre, wenn man sich in etwa dem Tempo der Fed auch anpasst, weil wir sehen auch hier bei einigen Ländern, dass es halt eben wieder besser läuft. Aber wie du schon sagtest, wir haben andere noch, jetzt möchte ich die nicht als Klotz am Bein bezeichnen, aber die sind natürlich dafür, dass es so lange wie möglich weitergezahlt wird. Aber es kann eben nicht der Weisheit letzter, und dann kommt was mir nicht einfällt, der Weisheit letzter Schluss sein. Genau. Das so lange fortzuführen, wie es eben nur geht. Also ich glaube, die EZB wäre gut beraten, sich in etwa dem Tempo der Fed anzupassen. Aber, wie du schon sagtest, dafür muss man erstmal den EZB-Rat oder die ganzen Entscheidungsträger überzeugen. Und das dürfte mit Sicherheit schwieriger sein, als dass man so eine Einigung bei der Fed findet. Also von daher, ja, in etwa stimme ich dir zu, aber so ganz einverstanden bin ich damit nicht. Gucken wir jetzt in Teil 1 noch auf den Bitcoin. Der erholt sich ja wirklich nur schwerlich. Ne? Wir waren schon wieder runter Richtung $30,000, dann waren wir wieder bei 40.000 und jetzt treffen wir uns quasi irgendwo in der Mitte. Es gibt genügend dunkle Wolken, die aufziehen. Viele davon sind allerdings auch nicht so neu. Ist es für dich an der Zeit, vorsichtiger zu werden beim Bitcoin?
Na gut, vorsichtig musste man ja eigentlich beim Bitcoin schon immer sein. Die Volatilität, die Schwankungsfreudigkeit beim Bitcoin, bei der Light-Krypto-Währung, wenn man so will, die war ja immer schon da. Das heißt, leichtfertiges Handeln hätte hier immer nur zu Kursverlusten bzw. zu argen Verlusten geführt. Was aber ganz interessant ist, ist tatsächlich, was du gesagt hast. Wir haben ja momentan eine eher düstere Nachrichtenlage. Wir haben China, die hier den Bitcoin-Miner einen Riegel vorschiebt, die auch den Bitcoin generell als potenzielles Zahlungsmittel so ein bisschen das Leben schwer machen will. Wir haben hier einige Unternehmen gehabt, die jetzt auch erste Rückschritte dahingehend machen, dass man die Bitcoin als Zahlungsmittel dann doch nicht mehr akzeptieren will. Also da man merkt schon, es wird halt etwas schwieriger, aber es sind vielleicht auch eine Herausforderung auf den Weg zum weiteren Erfolg von der Kryptowährung, weil ganz interessant ist, es gibt tatsächlich einige Hedgefondsmanager, die die Schwäche jetzt genutzt haben und tatsächlich vielleicht auch teilweise zum ersten Mal in die Kryptowährung investiert haben. Wir haben sehr viele große US-Investmentbanken, die hier ebenfalls jetzt anfangen, dieses Thema für sich zu entdecken. Und daher würde ich dieses Thema, würde ich den Bitcoin insgesamt noch nicht abschreiben und sagen, dass tatsächlich hier das Ende jetzt sozusagen dieser Währung erreicht ist, sondern tatsächlich vielleicht eher der Ende des Tunnels. Das heißt, man sieht schon so ein bisschen das Licht wieder und dass tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass der Bitcoin-Kurs sich dann in den kommenden Monaten auch wieder erholen kann. Also ich denke, ich bin hier so ein bisschen mal jetzt eher bullischer geworden und habe hier zumindest heute mal mein Bärenfell ausgezogen. Soll ja am Wochenende auch schon wieder ein bisschen wärmer werden. Wie steht's denn bei dir?
Ja, dann schwitzt du wenigstens nicht. Wenn du geantwortet hast, habe ich schon 5 Euro ins Phrasenschwein geschmissen, um zu kontern. Hoffentlich ist das Licht nicht ein entgegenkommender D-Zug. Was mich ein wenig vorsichtiger gestimmt hat, obwohl ich ja das Bärenfell hier nie anhatte, ist, dass wir, wie du schon sagtest, auf der einen Seite hat Elon Musk da was eingeleitet wegen des Energieverbrauches und alles, was China direkt ausgenutzt hat, um direkt zu sagen, Knüppel aus dem Sack und drauf und noch nachgelegt hat mit den ganzen Sachen, die du schon beschrieben hast. Was mich nur ein bisschen verwundert ist, wir haben auch, wie du schon sagtest, positive Nachrichten gesehen, zum Beispiel die Spekulation, die ist ja, man muss jetzt sagen, die ist auch weit hergeholt, wenn man über eine Stellenbeschreibung, die Apple ausgibt, darauf schließen mag, dass sie wahrscheinlich über ihr Wallet, ihr virtuelles Wallet, was sie ja schon sehr lange haben, jetzt Kryptowährungen einbinden möchten, weil man eben einen Key Account Manager oder wie man es nennen will, sucht, der sich eben mit alternativen Zahlungsmethoden auskennt, dann ist das schon ein wenig weit an den Haaren herbeigezogen. Aber sowas hätte zum Beispiel vor 2, 3, 4 Wochen hätte das schon alleine für sich gesorgt, dass der Bitcoin nach oben gegangen wäre. Dann kommt noch hinzu, dass Carl Icahn in einem Interview gesagt hat, er ist ja jetzt auch kein so Unbekannter, um es mal freundlich auszudrücken, sondern ja auch schon jemand, der viel beachtet ist, gesagt hat, er überlegt, ob er 1 Milliarde Dollar in den Bitcoin steckt. Und das ist im Grunde genommen auch spurlos am Kurs vorbeigegangen. Ich finde, daran sieht man, dass wir aktuell doch ziemlich gespalten sind. Das ist, glaube ich, aktuell, wenn du schon mit Bärenfell und Bullenhörnern um dich wirfst, sage ich mal, so 50-50. Die Hälfte hat Bullenhörner auf und die andere Hälfte läuft im Bärenfell rum. So kann man das im Kurs gerade auch ablesen und wir sehen, es schwankt so hin und her. Unterm Strich, muss ich sagen, stimme ich dir zu und denke, dass Bitcoin seinen Weg gehen wird. Nicht nur Bitcoin, sondern die Kryptowährung allgemein. Ich finde nur, es ist, wenn man so mal auf 360 oder 360 Coin guckt, wenn man sieht, wie viel Kryptowährungen es da gibt, dann erinnert mich das immer ein wenig daran, wie einfach es doch früher war, als man sich zwischen VHS und Betamax entscheiden musste und dass sich am Ende eins durchgesetzt hat. Und da ist dann die Frage, ist es unterm Strich dann zu viel Krypto? Aber noch, ja, würde ich, wenn ich jetzt hier, Gott behüte, ich bin nicht nackt, aber rumstehen würde, wenn mir noch eher die Bullenhörner aufsetzen, als mich ins Bärenfell zu schwingen. So, jetzt haben wir genug Kopfkino für alle. Einmal kurz durchschnaufen und wir kommen zu Teil 2. Teil 2 von Come on, dem Börsen-Podcast. Es geht um Ihre Fragen und unsere Antworten. Die erste brandaktuell, Andreas Schell. Ein Gericht in Den Haag hat jetzt den Ölmulti aufgefordert, seine Pläne für die Emissionsreduzierung schneller umzusetzen. Ist das jetzt gut oder schlecht für die Aktie?
Na gut, vielleicht sagen wir mal so, da es kommt jetzt ein bisschen der Turbo rein. Natürlich vom Operativen, vom Management her oder für das Management von dem großen Energiekonzern ist es natürlich jetzt schwer, weil man natürlich davon ausgehen kann, dass hier so ein bisschen jetzt die Knute nicht nur geschwungen wurde, sondern bereits auch getroffen hat. Man muss halt sehen, hier gab es halt eine Klage von Klimaschützern. Das waren insgesamt 7 Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen sowie über 17.000 Einzelbürger, die tatsächlich geklagt haben. Also hier ist wirklich schon richtig auch die Klagekeule Welle geschwungen worden. Und man hat eben darauf geklagt, dass jetzt hier also Shell tatsächlich schneller den CO2-Ausstoß bis 2030 halt um netto 45% reduzieren soll im Vergleich zu 2019 und damit halt jetzt vor dem Gericht in Den Haag recht bekommen. Jetzt hat aber auf der einen Seite Shell natürlich die Möglichkeit, die Berufung einzulegen. Das muss man halt auch dahingehend sagen. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es auch gar nicht so schlecht. Shell war sowieso schon so ein bisschen im Begriff, sich hier in grünen Mantel umzulegen. Man hat in viele Projekte investiert, hat sich neu sozusagen nicht erfunden, aber hat eben versucht, auch im regenerativen Bereich Fuß zu fassen. Und ich glaube, es ist gar nicht mal so verkehrt, dass dieser Prozess jetzt einfach auch mehr beschleunigt wird. Man muss sich eben von der reinen Ölförderung eben verabschieden, auch wenn Shell hier natürlich gesagt hat, wobei sie auch, da muss man ganz ehrlich sein, Recht haben. Das heißt, wenn sie sozusagen dieses Geschäft aufgeben, kommt halt gleich der Nächste, steht Gewehr bei Fuß und nimmt einfach sozusagen das Geschäft dann weg und betreibt es dann weiter. Das heißt, ob man hier tatsächlich mit dieser Klage dann gegen Shell insgesamt der ganzen Ölindustrie hier erstmal einen Knüppel zwischen die Beine geworfen hat, das würde ich erstmal bezweifeln. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Ansatz und ein Gewinn natürlich für die Umweltschützer und das ist ja auch im Allgemeinwohl dann eben auch vertretbar. Also von daher schlecht für die Aktie relativieren, langfristig bestimmt gut, weil ein bisschen mehr Pep und ein bisschen mehr Dynamik in den Transformationsprozess reinkommt. Kurzfristig könnte das natürlich sowohl vom weiteren möglichen potenziellen Klageweg, wenn in Berufung eingelegt wird, erstmal ein Handicap sein, als auch natürlich bei dem ganzen Prozess Umwandlung, das heißt der Transformation, die jetzt beschleunigt werden müsste, ist das natürlich sicherlich jetzt auch nicht gerade wünschenswert für den Konzern, gerade nach diesem doch herben Jahr 2020. Ein ähnliches Unternehmen, was auch ein herbe Jahre hinter sich hat, Bayer, erneut Schlappen vor US-Gerichten. Hier gab es ja doch in den letzten Tagen einige negative Nachrichten. Markus, jetzt sag uns endlich, wann ist dieses leidige Glyphosat-Thema denn vorbei?
In anderthalb Jahren. Habe ich mit Schrecken zwischen den Zeilen gelesen, dass Bayer hier auch noch auf dem Urteil des höchsten amerikanischen Gerichtes wartet, was frühestens in anderthalb Jahren kommt. Nämlich da geht es darum, ob sich ein Staat über Bundesrecht hinwegsetzen kann. Weil Bundesrecht wohl irgendwie Glyphosat zugelassen hat mit Verbrauch und jetzt Staatenrecht dagegen ist. Also da muss man tatsächlich, als ich das gelesen habe, dass dieses Urteil frühestens in anderthalb Jahren kommt, da habe ich ein wenig gezuckt. Aber ich glaube, dass ich hoffe, dass es nicht so lange dauert. Klar sind hier jetzt zwei Seiten aufeinander getroffen und der Richter Chabria, der hat eigentlich ja schon im Vorfeld dieser zweiten Entscheidung das war schon kein kleiner Zaunfall. Ich glaube, der hat mit mehreren Zaunfällen gewunken, die Bayer einfach nicht hören wollte. Klar treffen hier jetzt zwei Seiten aufeinander. Zum einen möchte der Richter eine gescheite Abfindung, einen gescheiten Vergleich, der für alle Seiten gut ist. Und Bayer möchte das Thema aus der Welt schaffen. Aber der Richter stört sich halt eben daran, dass Bayer sich absichern will über eine Expertenkommission, die quasi über zukünftige Klagen entscheidet. Und da ist dann das Gericht, wäre ja dann außen vor. Und wie viel man dann da als Abfindung zahlt, das findet der Richter nicht gut. Auf der anderen Seite ist verständlich, dass Bayer eben auch eine gewisse Sicherheit haben möchte und das Thema auch letztendlich komplett abschließen möchte. Klar werden noch weitere Klagen eingehen und das ist eben das große Streitthema, was, glaube ich, beide Seiten hier nicht gebacken kriegen, wo man zu einer Übereinkunft kommt. Baumann hat danach im Telefoninterview ja quasi auch zugegeben, dass man sich da in gewisser Weise taub gestellt hat, weil die jetzigen Forderungen für Bayer nicht nachvollziehbar ist. Aber da muss man, finde ich, als Unternehmen eventuell auch ein wenig schlauer vorgehen, denn man muss immer gucken, wer sitzt am Ende des Tages am längeren Hebel. Und ja, das sind nun mal die Gerichte, Berufung hin oder her. Da kann man jetzt nicht viel gegen machen. Und ja, da hätte Bayer vielleicht ein wenig schlauer vorgehen sollen. Das Thema ist jetzt nicht aus der Welt. Es wird noch eine Zeit lang dauern, bis es dann soweit ist. Und wir wissen, wenn die Anleger Geduld üben müssen, sind sie meistens nicht ganz so gut bei der Sache. Aber bei Bayer braucht man jetzt nochmal Geduld und jetzt muss man abwarten, wie der neue Vorschlag aussieht. Wie gesagt, es ist verständlich, dass auch Bayer das Thema endgültig abstreifen möchte oder weg zu den Akten legen möchte. Aber so ganz einfach ist es eben nicht. Einfacher ist es dagegen bei Salesforce. Da liegen die Zahlen auf dem Tisch und die sind gut. Aber wird das die Aktie auf neue Hochs treiben oder sehen wir einen ähnlichen Effekt wie bei Apple und Amazon?
Ich glaube, bei Salesforce ist die Lage noch ein bisschen anders. Salesforce ist ja tatsächlich in einem riesig großen Wachstumssektor drin und vor allen Dingen, was halt wirklich interessant ist, da haben wir an dieser Stelle auch schon öfters mal drüber gesprochen, Salesforces Management ist einfach grandios. Man schafft es immer wieder für sich, neue Geschäftsmodelle beziehungsweise neue Geschäftsbereiche, besser gesagt, zu erschließen durch Übernahmen von sehr innovativen, kleineren Unternehmen und baut damit sukzessive eine Produktpalette beziehungsweise ein Software-Universum aus, wo eben Unternehmen einfach, ja, wie sagen, rundum Sorglospaket sozusagen haben. Das heißt, die Beratungstätigkeit für den Konzern nimmt zu, die Softwareverkäufe in Form von SaaS, also Service as a Software as a Service sozusagen, also Abo Varianten wachsen natürlich auch und das hat sich auch in den Zahlen gezeigt. Hier sieht man also ganz klar, man ist weiter auf Wachstumskurs, allein im letzten Quartal plus 23% ist der Umsatz auf 5,96 Milliarden US-Dollar gestiegen, 5,89 wurden nur erwartet. Auch bei den anderen, bei den wichtigen Segmenten, was ich gerade gesagt habe, im Abo-Bereich hat man eben weiter ein sehr hohes Wachstum von 28% auf 1,75 Milliarden US-Dollar erreichen können. So bleibt halt ein Gewinn von 1,21 Dollar übrig und man hatte hiermit wesentlich weniger gerechnet. Also insgesamt kann man wirklich sagen, alles richtig gemacht. Von daher denke ich, ist hier der Unterschied, man ist nicht so zyklisch eben wie zum Beispiel eine Apple, dass man hier also tatsächlich von den Hardwareverkäufen in dieser Form eben abhängig ist, sondern man hat eben durch diese Auflösung bzw. Integration der SaaS-Bereiche einfach einen kontinuierlichen Cashflow geschaffen und baut sukzessive diesen immer weiter aus, eben durch neue Dienstleistungen, durch neue Software, die man eben anbringt. Und von daher denke ich, könnte man hier tatsächlich ein anderes Szenario sehen als bei Apple und Amazon. Ja, ebenfalls so totgesagte Lebenslänge könnte man hier sagen. Plug Power Aktie wieder im Aufwind. Ist jetzt deiner Meinung nach der richtige Zeitpunkt, um wieder einzusteigen, Markus?
Ich habe bei Mahlzeit schon vor über einer Woche gesagt, es kann man kann mal wieder einen Fuß in die Tür setzen. Richtig einsteigen kann man aber von der Charttechnik her noch nicht. Von der fundamentalen Lage fehlen mir noch so 2-3 Aufträge. Aber ich glaube, ja, meine Aktie dürfte oder ist wieder im Aufwind, hat sich jetzt vom, ich glaube, in 2 Wochen sogar fast 60% zugelegt. Also so, wie man es gewöhnt ist bei Wasserstoff, kommt die Aktie wieder zurück. Sie ist ja aber auch von 75 auf 20 Dollar gefallen. Man muss ja sagen, das ist auch mal was man erstmal verkraften muss. Und ja, man hat dieses leidige Thema mit den Bilanzen, hat man endlich beiseite geschoben, ja schon nicht erst in dieser Woche, sondern vergangene Woche und oder vor 2 Wochen, glaube ich, sogar schon. Also von daher ist das leidige Thema weg. Man kann sich jetzt wieder aufs operative Geschäft konzentrieren. Da fehlen so ein wenig die neuen Aufträge. Aber jetzt hat zum Beispiel auch der Finanzdienstleister BTEG Coverage aufgenommen. Das sind Adressen, wo man wieder sieht, die sind alle nicht so bekannt, aber sie sagen auch hier bei und Kursziel 40 Dollar und ich muss sagen, Ende des Jahres mit 40 Dollar könnte ich mich durchaus anfreunden. Auf die alten Hochs kommen wir nicht mehr. Ich glaube auch, dass wir jetzt eine schnelle Gegenbewegung gesehen haben, die unterfüttert werden muss. Charttechnisch, wie gesagt, haben wir die 200-Tage-Linie und 50-Tage-Linie, die verlaufen aktuell fast gerade gleich auf. Ja, so gerade mal geknackt, aber auch noch nicht nachhaltig überwunden. Aber sagen wir mal so, wer einen Fuß in der Tür hat, sollte den Fuß drin lassen und noch ein bisschen warten, bis er mit dem zweiten Fuß nachzieht. So könnte man es dann, wir sind heute bildlich unterwegs, ne? Ist ja Wahnsinn, ne? Schuhe. Also die Sendung wird weder von Zalando noch von About You, die ja jetzt auch an die Börse kommt, gesponsert, auch wenn wir grüne Mäntel, Bärenfälle, Bullenhörner, Schuhe, alles haben, aber vielleicht möchten die ja die Sendung demnächst sponsern. Dann sage ich, welche Schuhe, vor der Sendung, welche Schuhe ich anhabe. Wo wir bei Angeboten sind, VW, Milliardenangebot für Lamborghini, aber es stößt auf taube Ohren. Richtig, dass VW sich hier quasi die Vogel-Strauß-Taktik macht?
Ich gebe noch nicht die Antwort. Ich sage mal erstmal genau, was hier eigentlich Sache ist. Du hast vollkommen recht. Die Schweizer Holding Quantum, dahinter steht die Investmentfirma Centricus aus London, hat Volkswagen 7,5 Milliarden Euro für Lamborghini geboten und möchte damit sozusagen selber eine Art Luxusmarkenplattform aufbauen. Wer hier so ein bisschen sich die Wandlung und auch Volkswagen in den letzten Monaten eben angeschaut hat, der kann nachvollziehen, warum Volkswagen an dieser Stelle gesagt hat, nö, wir haben da kein Interesse, weil man eigentlich genau das gleiche Geschäftsmodell macht. Das heißt, man hat hier ebenfalls eine Plattform aufgebaut, wo man eben versucht, von Luxuswagen bis zu Kleinstwagen oder Kleinwagen eben alles anbieten will. Man möchte auf der einen Seite in der Elektrifizierung vom Automotive-Sektor eben profitieren und hat eben hier eine sehr, sehr große Angebotspalette, als auch natürlich weiter in dem Fuß im Bereich der Luxuswagen, der Sportwagen eben behalten. Deswegen auch mit Porsche und mit Lamborghini, Bugatti und natürlich Audi auch hier weiterhin vertreten. Und ich würde sagen, es tut dem Konzern auch wirklich gut. Man hat hier also wirklich die Möglichkeit, die ganze Bandbreite eben abzudecken. Und warum soll man sozusagen dann diese Strategie aufgeben und jetzt dann eben einen anderen das Feld hinterlassen, also oder überlassen? Von daher, ich denke, es war eine richtige Strategie, weil man eben hier langfristig tatsächlich mehr davon hat, wenn man die Marke im Konzern behält, weil die eben wirklich sehr, sehr viel wert ist. Und die Möglichkeit natürlich bietet, dass man hier zukünftig einfach auch, wie gesagt, andere Kundengruppen bedienen kann.
Ja, aber hast du geguckt, wer mit wem die noch verbandelt sind? Du kannst ja noch über drei Ecken, kommst du zu Piech Automotive, ne? Wo wir ja einen alten Bekannten aus der VW-Porsche-Familie dann wieder draufstoßen. Und hier würde man ja quasi dann auch noch Konkurrent was in die Hände spielen. Und der gute Herr Müller, der ja wohl auch, der ja auch seines Zeichens Vorstandsvorsitzender bei VW und bei Porsche war, arbeitet auch für Piech Automotive, ne? Also böse dem, der Böses denkt. Jetzt wird die Werbung dann von die Sendung wird gesponsert von AutoZone, ihr vertrauensvoller Partner, der an der Börse sehr gut läuft für Secondhand-Autos. Für Gebrauchtwagen, wir kommen zu Teil 3. Da gibt es keine gebrauchten Informationen, sondern frische. Nämlich da gucken wir, welche Aktien im Fokus stehen. Bei OnVista und bei der Comdirect. Teil 3. Wir haben wieder Aktien dabei, die bei der Comdirect besonders gekauft oder verkauft werden und die auf der Seite von OnVista gesucht werden. Obwohl, ich habe wieder, sie werden nicht so extrem gesucht, aber ich habe wieder was Schönes gebastelt. Mal gucken, ob du drauf kommst. Wir fangen aber mal an mit der neuen GameStop-Aktie. AMC, keine Kinos, kein Umsatz, aber sprudelnde Kurse. Kaufen die Anleger bei euch, ne?
Ja, tatsächlich, Markus, das fand ich so faszinierend. Tatsächlich AMC, der Kinokettenbetreiber, der ja extrem angeschlagen ist, ist mal wieder durch Wall Street Bets, durch das große Reddit-Forum in den USA, auch in Deutschland wieder angetreten worden. Viele Kunden von uns sind hier auch auf der Kaufseite zu finden gewesen. Hier muss man halt ganz klar nochmal sagen, hochspekulativ, hier geht's wirklich um alles oder nichts. Das ist also eine Wette, die tatsächlich nicht anders einzuordnen ist. Es ist kein Investment, sondern tatsächlich nur pure Zockerei. Dann fangen wir doch mal mit dem ersten Wert an. A wie Airbus.
Ja, du musst das I gleich noch damit zu. Das ist wirklich tricky, was ich heute gemacht habe. Aber es passt. Airbus wurde bei uns auch tatsächlich viel gesucht, weil Airbus hat ja diese Woche, glaube ich, alles angeschoben, wo irgendwie ein Triebwerk oder eine Tragfläche dabei ist. Sie haben ihre Zulieferer darauf eingeschworen, dass es eine höhere Produktion gibt. Der Aktie hat es gut getan. Die ist gestiegen am Donnerstag nach oben. Und heute haben die Analysten nachgelegt mit Kurszielerhöhung. Eine Boeing hat davon profitiert, war im Dow auf einmal auf Platz 1. Dann hat MTU gestern den DAX angeführt. General Electric, die ja auch Triebwerke bauen, ist mit in die Höhe gestiegen. Und dann gibt es vielleicht noch die Aktie, die nicht so viele kennen, die heißt Spirit Aerosystems. Das ist quasi das amerikanische Pendant zu MTU. Die liefern für viele Airbus-Flugzeuge auch Komponenten für die Flügel und alles. Also da ist ja wirklich alles nach oben geschossen, als die Nachricht von Airbus kam. Und deswegen stand die Aktie bei uns tatsächlich im Fokus. Shop Apotheke hatte ich heute erst auch bei Mahlzeit die Frage, warum fällt die Aktie immer weiter? Ist das dann bei euch auch so, dass die Leute verkaufen?
Nee, bei uns ist tatsächlich so der erste, wie soll man sagen, Hoffnungsschimmer zu sehen. Hier gibt es tatsächlich doch einige Käufer. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass jetzt viele einfach nach diesen drastischen Kursrückgängen aus den letzten Monaten anfangen, sich mit dem Unternehmen vielleicht auch wieder mehr zu beschäftigen und das tatsächlich als Einstiegschance sehen. Und was natürlich ganz interessant ist, das Unternehmen steht ja in den Startlöchern für das sogenannte E-Rezept. Und hier könnte dann eben zukünftig nochmal richtig Drive in das operative Geschäft reinkommen. Es ist ja auch nicht wirklich zu verdenken, dass hier der eine oder andere Aktionär, Investor einfach auch mal die Gewinne mitnimmt. Die Story ist ja zumindest erstmal, was Covid-19 angeht, durch. Das heißt, hier hat man natürlich dann diesen ersten großen Hype einfach mitgenommen. Es steht jetzt an der Seitenlinie. Jetzt wollen eben erstmal Investoren sehen, bevor sie hier wahrscheinlich Aktien wieder aufstocken, beziehungsweise auch neu einsteigen im großen Stil. Was hat das Unternehmen noch zu bieten? Aber einige scheinen hier tatsächlich die Chance eben schon zu sehen, eben durch das E-Rezept. Ich bin gespannt, ob es tatsächlich so ist. Shop-Apotheker finde ich zumindest langfristig weiterhin interessant. Wir werden sehen, wer dann recht behält. Jetzt kommen wir zum zweiten Unternehmen und ich bin gespannt, was das für ein Wort wird. Ford.
Ford, ja, auch die werden bei uns gesucht und das ist auch so, wo ich im ersten Teil gesagt habe, vielleicht so ein Hinweis, dass sich das Ganze wieder ein wenig gedreht hat. Wenn man jetzt guckt auf die amerikanischen Autobauer, ob es Ford ist oder ob es GM ist und sogar eine Stellantis, die sind zurzeit gefragt, die haben in dieser Woche sehr gut zugelegt und hier scheint ein wenig so jetzt das Anlegerinteresse, glaube ich, wieder zu wechseln. Erst waren natürlich auch eine VW in den USA unheimlich beliebt. Jetzt hat Ford in dieser Woche nochmal zu Beginn der Woche seine Elektrifizierungsstrategie zum Besten gegeben. Die kam gut an, die Aktie ist gestiegen, hat GM mit hochgezogen. Dann hat GM diese Woche vermeldet, sie fahren die Produktion in 5 Werken wieder hoch, also Chipmangel scheint zum Teil wieder behoben zu sein oder aufgehoben zu sein, weil man wieder hochfährt. Das wurde positiv gewertet, dass der Chipmangel nicht mehr so schlägt. Dann hat GM Ford hochgezogen, im Hintergrund ist Stellantis auch immer noch schön mitgelaufen. Und das ist so ein Zeichen für mich, dass aktuell die Stimmung ein wenig gedreht hatte. Die deutschen Autobauer sind zu Jahresbeginn sehr gut gelaufen, bis vor ein paar Wochen, bis eben Chipmangel und alles aufkam. VW ist immer noch die beste Aktie im DAX seit Jahresbeginn mit roundabout 40% im Plus. Aber ich glaube, die Stimmung hat ein wenig gedreht. Die deutschen Aktien, deutschen Autobauer sind jetzt auf der Beliebtheitsskala gerade ein wenig zurückgefallen. Und jetzt kommen die US-Autobauer, die mit ihren Strategien, wie sie ihre Flotten elektrifizieren, gerade punkten. Ford hat dann auch noch von der Royal Bank of Canada das höchste Kursziel eingesackt, was bislang vergeben wurde, zuletzt vergeben wurde, mit $17. Also aktuell ist man, glaube ich, ganz gut beraten, wenn man bei den amerikanischen Autobauern sich mal genauer umguckt. Wie komme ich jetzt vom Autobauer zu Schnelltest? Kia gehen.
Würdest du sagen können, Kia und Kia gehen. Das ja. Gehen von Kia.
Sehr gut, sehr gut.
Oder genau, nein, Kia gehen, auch ganz klar unter den Top-Käufen zu finden bei uns heute hier bei der Comdirect, beziehungsweise nicht heute, sondern in den letzten Tagen. Und wenn man sich den Chart ansieht, dann kann man auch hier ähnliches Phänomen sehen, wie zum Beispiel bei der Shop-Apotheke. Hier scheinen einfach so ein paar vermeintliche Schnäppchenkäufer unterwegs sind. Wenn man eben sieht, dass die Aktien vor kurzem noch bei gut 46 Euro notierten und jetzt zuletzt bei 38 dann eben wieder zu finden waren, dann sind einfach viele an Bord, die sagen, hey, das Geschäftsmodell läuft gut, die haben sehr, sehr viel Gewinne gemacht in den letzten Quartalen und auch hier einige Kooperationen bekannt gegeben für die Zukunft. Das heißt, das Unternehmen ist tatsächlich dabei, nicht nur zu profitieren, was war, sondern auch in die Zukunft zu investieren. Und da scheinen eben doch viele Investoren oder viele Kunden zumindest von der Comdirect ihre Chance zu sehen und steigen in das Unternehmen beziehungsweise in die Aktien ein. So, jetzt bin ich gespannt, jetzt kommt das letzte Unternehmen für dein Wort, C wie Coinbase.
Genau. Hier muss man sagen, Katie Wood hält ja immer dagegen, ne? Aber was du auch gerade sagtest mit Kia gehen, das fällt mir bei vielen Aktien auf, dass ich, das habe ich eigentlich vergessen, oben zu erwähnen, dass man so ein wenig den Eindruck hat, ich weiß nicht wohin mit meinem Geld, also setze ich ein wenig auf die Fallen Angels. Wenn man sich jetzt auch eine Leoni, eine Deutz, eine SGL Carbon oder eine Delticom anguckt, die sind auf einmal auch alle ohne Grund irgendwie 5-6% gestiegen. Das sieht man bei vielen Werten, bis auf TeamViewer, die klammern wir aus. Aber ansonsten sieht man, dass viele dieser Aktien, die schon gut gelaufen sind, dann ein wenig in Vergessenheit geraten sind, jetzt wieder quasi so ein Comeback erleben. Aber kommen wir zu Coinbase. Genau, Katie Wood hat ja immer dagegen gehalten, kauft und kauft und kauft. Konnte den Kursverfall aber irgendwie auch nicht stoppen. Am 14. April, muss man ja sagen, sind die erst an die Börse gegangen. Gut ein Monat, ein bisschen mehr als ein Monat. Und seitdem ist die Aktie nur am ersten Tag einmal kurz über $400. Und seitdem ist sie abgestürzt und ging immer weiter runter. Ist sogar unter $230 gefallen. Diese Woche kam dann aber JP Morgan um die Ecke und hat gesagt, wir sehen hier ein Potenzial von über 60%. Das hat zumindest der Aktie ein kleines bisschen auf die Sprünge geholfen und hat gesagt, okay, Buy und Kursziel $370. Das ist im Grunde genommen ja auch ganz schön und die Begründung finde ich auch gut. Sie sagen, dass Bitcoin, sag ich schon, dass Coinbase hier wirklich eine Vorreiterrolle hat und auch mit neuen Produkten und alles in Zukunft noch punkten kann und alles. Ja, aber das Problem an der ganzen Sache ist ja eigentlich, was ich nicht so recht verstehe, aber du kannst mir da auch gerne widersprechen, aber Coinbase ist ja ein Handelsplatz für Kryptowährungen und wir wissen, je volatiler die Märkte sind, siehe Flatex DeGiro, siehe Lang und Schwarz, siehe Comdirect und überall sprudeln die Zahlen, weil eben die hohe Volatilität was in die Kasse spült und wenn wir eine hohe Volatilität auf dem Kryptomarkt haben, müsste es Coinbase ja allerdings oder auch davon profitieren, weil eben mehr gehandelt wird und sie dann mehr daran verdienen. Aber Coinbase wird 1:1 mit der Entwicklung des Bitcoins in einen Korb geworfen. Und das finde ich ist nicht so richtig. Und wenn sich da der Weg mal ein bisschen weg, die Deutsche Börse habe ich noch vergessen, damit wir auch hier alle eine Schleichwerbung wird präsentiert von. denke ich, dass JP Morgan hier eigentlich recht hat und wir mittlerweile bei Coinbase auf dem Niveau sind, wo man sich die Aktie auch wirklich anschauen kann. So, damit bin ich fertig.
Jetzt haben müssen wir auflösen. AFC?
Ja, fast. Es ist schwieriger. Ich habe lange versucht, heute, ich bin mit negativen Bemerkungen, ich bin ja in Düsseldorf geboren und dann darf man ja auch mal hämisch gegen Köln ab und zu mal sein, ne? Und jetzt war natürlich Relegation und jetzt ist die Frage, wie bastel ich mit Aktien erster FC Köln, ja, weil wenn wir jetzt Airbus nehmen, können wir da noch erste draus machen und Ford und C ist dann erster FC und das Köln lege ich hinterher und damit wünsche ich den Jungs im Relegationsspiel alles Gute. Wie gesagt, es war schwierig, das erste zu machen, aber ich habe gedacht, mit Airbus kann man das eventuell noch abfangen. So, die spielen ja morgen Relegation und dann drücken wir, schlagen alle Düsseldorfer auf mich ein. Drücken wir ihnen halt mal die Daumen, aber doch, hier mein Gruß an den ersten FC. So, aber ASQ ist, nee, du hast nichts, ne?
Nee, ich hatte heute nichts.
Gut, dann wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Dieses Wetter soll ja wieder besser werden. Man darf wieder raus. In Maßen und mit Maske, finde ich, sollte jeder das Wochenende genießen. Dankeschön dafür an alle, die zugehört haben und Dankeschön an dich, Andreas.